Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Die Rüstungsindustrie weltweit boomt, auch in Europa. Wir sprechen gleich darüber mit einem Sicherheitsexperten. In Belgien werden ab heute die Terroranschläge vom März 2016 juristisch aufgearbeitet. Wir schauen auf den größten und teuersten Strafprozess der belgischen Geschichte und berichten über das Leben in Zeiten der Hyperinflation. In der Türkei sind im November die Preise erneut um mehr als 84% gestiegen. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hält der Öffentlichkeit einmal im Jahr den Spiegel vor und rechnet zusammen, wie viel Geld die Staaten weltweit für Rüstung ausgeben. Die heute veröffentlichten Zahlen für das vergangene Jahr vermelden wieder einen Rekord. Noch nie wurde so viel Geld für Militär und Rüstung ausgegeben wie im Jahr vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und doch haben die Wissenschaftler auch festgestellt, dass Inflation und Lieferkettenprobleme infolge der Corona-Pandemie das Wachstum auf dem Rüstungssektor gebremst haben. Erst in ein paar Jahren werden die Unternehmen wohl wieder im Vorpandemie-Tempo liefern können, heißt es in dem Bericht. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit dem Militär- und Rüstungsexperten Christian Mölling gesprochen. Er ist Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Und ich habe ihn zunächst gefragt, welche Folgen dieses gebremste Tempo für die Europäer hat angesichts der neuen Bedrohung durch Russland.
Ja, das bedeutet, dass auf alle Fälle das, was man jetzt nachproduzieren will, doch ein bisschen länger dauert und oder auch mehr Geld kosten wird. Wir haben auf der einen Seite Inflation, aber auch die Transportkosten. Wenn man jetzt schnell was haben will, dann wird man dafür Premiumpreise auf dem Markt bezahlen müssen, wie das so allgemein üblich ist. Das heißt, man wird länger warten müssen, bis der gestiegene Bedarf tatsächlich dann auch gestillt werden kann.
Laut SIPRI-Bericht hat fast jedes dritte Unternehmen der Top 100 Rüstungskonzerne seinen Sitz in Europa. Trotzdem haben wir zum Beispiel ja erst vor wenigen Tagen beim sogenannten Munitionsgipfel im Kanzleramt gehört, dass selbst das Auffüllen der Munitionslager der Bundeswehr noch sehr lange dauern wird. Ist das ein Befund, der auch auf die anderen EU-Staaten zutrifft und wie lässt sich das erklären?
Zu einem gewissen Teil ja. Die Besonderheit in Deutschland ist, dass wir eine komplett privat wirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie haben. Das heißt, in der Regel fängt die nicht an, große Investitionen zu tätigen oder fängt einfach mal an, schon mal zu produzieren, ohne dass tatsächlich ein Vertrag existiert. Hat auch was damit zu tun, dass man bestimmte Rüstungsgüter in Deutschland einfach gar nicht anfangen darf zu produzieren, ohne dass man vom Staat eine Genehmigung dafür hat. Also diese Forderung, die in den letzten Wochen immer mal wieder kam, die Industrie hätte das schon mal produzieren können, die deckt sich einfach gar nicht mit der vorhandenen Rechtslage. Man durfte einfach gar nicht produzieren. Das heißt, insgesamt steckt Deutschland am tiefsten noch von allen Staaten in Europa, wenn man so will, in so einer Friedensblase fest. Wir haben zwar jetzt mehr Geld mit den 100 Milliarden, aber wir haben überhaupt nicht die Voraussetzungen geschaffen, auf der Verwaltungsebene, bei den Vorschriften und Gesetzen dieses Geld auszugeben. Und in den Köpfen ist das auch noch nicht angekommen, denn 9 Monate nach einem Krieg immer noch keine Munition nachbestellt zu haben, ist natürlich mit sachlichen Gründen nicht mehr zu erklären.
Haben die Unternehmen denn aus Ihrer Sicht schon oder aus Ihrer Beobachtung schon damit angefangen, in Europa die Produktion hochzufahren?
Soweit es geht, ja. Natürlich haben die Erwartungen und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann auch die Kapazitäten schon erhöht. Also zum Beispiel hat Rheinmetall eine Munitionskapazität mit dazu gekauft. Andere Unternehmen sind schon in die Mehrschichtproduktion gegangen. Wo das geht, macht man das. Aber so ein Mehrschichtsystem, das hat zum Beispiel irgendwann die Grenzen. Also arbeiten Leute dann in 2 oder 3 Schichten. Irgendwann reicht auch die Kapazität nicht mehr aus. Da muss man halt eine neue Halle bauen, um zu produzieren. Das ist sehr viel mehr Geld, das investiert werden muss. Und da können Sie nicht einfach zu Ihrer Bank gehen und sagen, ich habe mal so eine Idee, sondern da möchten Sie natürlich ganz gerne schon mal mit einem Vertrag von der Bundesregierung hingehen, die sagt, wir wollen das bei euch kaufen.
Ein Drittel der Top 100 Unternehmen also stammt aus Europa oder hat seinen Sitz in Europa, viele davon übrigens in Großbritannien. Aber das sagt ja noch nichts über die Bedeutung dieser Firmen aus. Wie unabhängig ist Europa bei der Rüstung?
Also Europa kann viele Rüstungsgüter oder fast alle Rüstungsgüter alleine herstellen. Das ist so, bis auf Atom-U-Boote und größere Flugzeugträger können wir eigentlich alles alleine herstellen, theoretisch. Gleichzeitig sind wir natürlich vom Rest der gesamten Welt abhängig, was die Rohstoffe angeht, die Komponenten angeht. Wir erinnern uns daran, dass die Halbleiter zum größten Teil aus Asien, also vor allen Dingen Taiwan, kommen. Dass zum Beispiel aber auch das Phosphor, das man braucht, um Munition herzustellen, das kommt aus China. Zumindest haben wir es bislang aus China gekauft. Alles das sind Sachen, wo man sich jetzt im Grunde genommen umstellen muss. Also da sind wir abhängig davon, um die, ich sag mal, hochqualitativen Rüstungsgüter hier zu produzieren in Europa, brauchen wir die Zulieferung und wir brauchen auch die Absatzmärkte weltweit, denn der europäische Rüstungsmarkt alleine reicht nicht mehr aus, um tatsächlich dieses System von Produktion am Leben zu erhalten. Heißt umgekehrt, würde man mit den kleinen Margen weiter produzieren, die in Europa abgenommen werden, würden die Rüstungsgüter noch viel, viel teurer werden.
Da sprechen Sie ein Thema an, was immer mal wieder in der Diskussion ist, ob jetzt gepanzerte Fahrzeuge, Militärflugzeuge oder auch Feuerwaffen. Das gehört ja zur Standardklage von Beobachtern, dass eben die Europäer zu viele verschiedene Modelle produzieren würden, die sich dann wirtschaftlich eben nicht rechneten, weil die Absatzmärkte zu klein sind. Ändert sich das jetzt angesichts der russischen Bedrohung oder würden Sie sagen, die Zeiten stehen weiter auf europäische Zusammenschlüsse und Konzentration der Industrie?
Nein, wir sehen, dass in dieser Krise eigentlich was ganz anderes passiert, nämlich dass andere Lieferanten, die außerhalb Europas sind, tatsächlich einen schnelleren Zugang zum europäischen Markt bekommen, also zum Beispiel Südkorea mit seinen Panzern, weil die jetzt in der Lage sind zu liefern. Das heißt, hier wird der Bedarf außerhalb Europas gedeckt. Mit europäischer Integration ist hier gar nichts, sondern die Staaten kaufen aufgrund ihres Bedrohungsgefühls und der Dringlichkeit, die sie sehen, da, wo das Material verfügbar ist und wo sie teilweise auch einen guten Deal bekommen. Aber im Vordergrund steht die zeitlich schnelle Verfügbarkeit. Und jetzt rächt sich, dass Deutschland im Grunde genommen hier seit Jahren und Jahrzehnten theoretisch immer Führungsmacht sein will, praktisch aber keine Angebote gemacht hat. Denn die Bereiche, wo Deutschland führen könnte, rüstungsindustriell, die werden jetzt gerade durch andere abgedeckt. Hier läuft also im Grunde genommen die Zeit uns davon, Europa rüstungspolitisch zu konsolidieren.
Jetzt haben wir gerade über Deutschland gesprochen. Schauen wir mal in unser Nachbarland. Frankreichs Präsident Macron hat im Sommer von einer Kriegswirtschaft gesprochen, die sein Land, aber die auch die EU organisieren müsse. Was heißt das für die Rüstungsbranche?
Na, noch heißt es, glaube ich, nicht viel. Für die Franzosen heißt es, dass mit Nachdruck daran gearbeitet wird, mehr herzustellen. Das ist, glaube ich, gut. Aber Frankreich ist halt ein sehr präsidiales System. Das heißt, da kann der Präsident viele Dinge entscheiden und sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Erfolg haben werden. Aber auch Frankreich ist natürlich von Zulieferungen abhängig. Von daher ist das im Prinzip eine gute Idee, sowas zu machen. Es bedeutet in der Praxis, dass man vor allen Dingen bei den bestehenden Vorschriften sich überlegen muss, kann man die außer Kraft setzen für eine bestimmte Zeit? Wo kann man Sachen vereinfachen? Das wird den Hang zum Nationalismus bei der Produktion erstmal nicht wegmachen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auch Frankreich hofft ja darauf und muss seine Rüstungsindustrie durch mehr Aufträge finanzieren, sonst wird es halt zu teuer.
Christian Mölling, Militärexperte und Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin zur Entwicklung der Rüstung in Europa. Die Brüsseler Terroranschläge am 22. März 2016 trafen die Belgier ins Herz, schickten aber auch Schockwellen rund um den Globus. Am Flughafen der Hauptstadt und in einer Metrostation sprengten sich vor 6,5 Jahren islamistische Attentäter in die Luft. 32 Menschen starben damals, Hunderte wurden verletzt. Viele Opfer sind bis heute traumatisiert. Heute nun beginnt der Mammutprozess gegen 10 Angeklagte und er wird als teuerster und größter Strafprozess in die Geschichte eingehen. Vor Verfahrensbeginn konnten die Angeklagten durchsetzen, nicht in Einzelboxen hinter Panzerglas sitzen zu müssen. Zu 2 Monaten Verzögerung führten die notwendigen Umbauarbeiten. Viele Opfer und deren Familien reagierten empört. Und auch sonst lief die juristische Aufarbeitung des schwersten Terroranschlags in der belgischen Geschichte, so berichtet Brüssel-Korrespondentin Caroline Born, alles andere als reibungslos.
Als der Sprengsatz in der U-Bahn explodiert, befindet sich Jana Metala auf dem Bahnsteig. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Ich war verletzt. Ich war zu diesem Zeitpunkt im 6. Monat schwanger. Ich hatte Verbrennungen an den Händen, im Gesicht und an den Beinen. Bevor die Bombe in einem Waggon der Metro mitten in Brüssel hochgeht, sprengen sich 2 Selbstmordattentäter in die Luft. Am Flughafen Zaventem, am Stadtrand von Brüssel. Bei den Terroranschlägen, die der sogenannte Islamische Staat für sich reklamiert, sterben 32 Menschen. Hunderte werden teils schwer verletzt, so die traurige Bilanz des 22. März 2016. Im Juli, 4 Monate später, verlässt Jana Metala das Krankenhaus. Mittlerweile hat sie entbunden.
Le bébé va bien. Elle a 6 ans et demi aujourd'hui.
Ihrer Tochter gehe es gut. Mittlerweile sei sie 6 Jahre alt, erzählt die Mutter. Doch was sie damals erlebt hat, beschäftigt sie bis heute. Der Prozess ist für sie ein wichtiger Schritt, um damit fertig zu werden. Wenn heute die Hauptverhandlung beginnt, blickt ganz Belgien auf diesen Prozess.
C'est un procès hors norme, c'est un procès extraordinaire.
Ein außergewöhnliches Verfahren in vielerlei Hinsicht, sagt Olivia Venet, eine Anwältin der Nebenkläger. Das ehemalige NATO-Hauptquartier wurde umgebaut, damit der Prozess dort unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden kann. Bis zu 9 Monate lang soll verhandelt werden vor einem Schwurgericht, bestehend aus 12 Geschworenen, also zufällig ausgewählten Laien und Berufsrichtern. Beobachter sehen in der Geschworenenjury ein Risiko, glauben, dass der Prozess platzen könnte. Doch in Belgien ist es die Regel, dass auch Geschworene bei Terrorprozessen hinzugezogen werden. Fast 1000 Nebenkläger sind zugelassen. Das Anwaltskollektiv von Olivia Venet vertritt fast 300 davon.
Ça peut être des victimes directes, des personnes qui ont été blessées, traumatisées, qui étaient présentes sur les lieux.
Dazu gehören unter anderem die unmittelbaren Opfer, die verletzt wurden oder traumatisiert. Sie alle haben ihre eigene, sehr bewegende Geschichte. Ihre Gefühle können wir noch gar nicht ermessen. Aber wenn wir sie treffen, bekommen wir eine Ahnung davon. Angeklagt sind 10 Männer. Einer wird nicht zugegen sein, er gilt als vermisst. Salah Abdeslam ist der bekannteste. Der Islamist wurde bereits zu lebenslanger Haft verurteilt für die Anschlagsserie in Paris im November 2015. Auch 5 weitere Angeklagte wurden bereits im Pariser Terrorprozess verurteilt. Aus Sicht der Ermittler steckte ein und dieselbe Terrorzelle hinter den Anschlägen in Paris und Brüssel. Wie andere hatte sich auch Abdeslam vom Brüsseler Gericht unfair behandelt gefühlt. Grund waren die Panzerglaskästen, in denen die Angeklagten den Prozess verfolgen sollten. Darin würden ihre Mandanten wie Tiere zur Schau gestellt, beklagten die Anwälte. Das widerspreche der Unschuldsvermutung. Die vorsitzende Richterin ordnete einen Umbau an, wofür der Prozess unterbrochen werden musste und sich um fast 2 Monate verzögerte. Für viele der Opfer unverständlich. Hinzu kommt, dass einige noch immer keine ausreichende Entschädigung erhalten haben.
Elles ont encore ce goût amer d'avoir été abandonnées par l'État.
Laut Anwältin Valérie Gérard bleibt ihnen ein bitterer Nachgeschmack. Sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Gérard berichtet, dass sich viele Opfer in einem regelrechten Bürokratielabyrinth befunden hätten, in einem anstrengenden Hin und Her zwischen verschiedenen Anlaufstellen. Welche Versicherung verantwortlich ist, sei sicher nicht der erste Gedanke von Opfern eines Terroranschlags, sagt Valérie Gérard. Viel Vertrauen in den belgischen Staat sei verloren gegangen. Jana Metala hatte Glück. Ihre Behandlungskosten wurden übernommen. Doch von anderen kennt sie die Auseinandersetzung mit den Versicherungen oder mit dem Arbeitgeber. Manche haben ihren Job verloren, weil sie lange nicht arbeiten konnten. Metala, die inzwischen ihr 2. Kind bekommen hat, erhofft sich vom Prozess Gerechtigkeit. Sie will Aussagen, auch um mit dem Erlebten abschließen zu können, soweit das eben möglich ist. Aussagen will sie aber auch, so sagt Jana Metala, für die anderen, die es nicht mehr können.
Im früheren NATO-Hauptquartier hat heute der Mammutprozess zu den Hintermännern der Brüsseler Terroranschläge vom März 2016 begonnen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Caroline Born war das mit den Hintergründen. Die große Mehrheit der Staaten in Europa leidet seit vielen Monaten unter der hohen Inflation. Doch in der Türkei sind die Preissteigerungen erdrückend für die Menschen. Bei 84,4% lag die amtliche Inflation im November gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das türkische Statistikamt heute bekannt gegeben hat. Das ist zum ersten Mal seit 1,5 Jahren ein ganz leichter Rückgang. Doch viele Türken glauben den offiziellen Zahlen nicht. Sie vertrauen der unabhängigen Inflationsforschungsgruppe ENAG, die die Inflation auf gut 170% beziffert. Die Folgen dieser Entwicklung: die Preise steigen bei vielen Produkten im Monats- oder gar Wochenrhythmus. Wie groß der politische Sprengstoff dieser Entwicklung ist, weiß der Staatspräsident aus eigener Erfahrung. Seine AKP gründete Erdogan 2001 in einer ähnlichen Wirtschaftslage und gewann ein Jahr später die Parlamentswahlen. Im kommenden Jahr wird wieder in der Türkei gewählt. Susanne Güsten über die Stimmung in der westtürkischen Hafenstadt Izmir.
Im Marktviertel von Izmir ist trotz milder Herbstsonne nicht viel los. Das sei jetzt immer so, sagt ein Händler namens Murat.
Sehen Sie mal, wie leer der Markt ist. Früher war das anders, da drängten sich hier die Leute. Jetzt kommt keiner mehr.
Das liege an der hohen Inflation, sagt der 46-jährige Verkäufer. Jeder müsse seine Lira dreimal umdrehen, bevor er sie ausgebe. Eine Kundin pflichtet ihm bei. Früher ging ich einfach einkaufen, aber das ist heute nicht mehr möglich. Ich überlege mir nun bei jedem Einkauf ganz genau, was ich wirklich unbedingt brauche und kaufe sonst nichts. 2 Tomaten und 5 Paprika kaufe ich heute, obwohl wir Gemüse früher kiloweise gekauft und den Kühlschrank gefüllt haben. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist vorbei. So lange ist das noch gar nicht her. Vor 3 Jahren war die Inflationsrate in der Türkei noch einstellig. Murat denkt mit Wehmut daran zurück.
Früher fuhren wir alle mal in Urlaub, heute geht das nicht mehr. Heute geht es nur noch darum, satt zu werden.
Urlaub könne sie sich schon lange nicht mehr leisten, sagt auch die 29-jährige Boutique-Verkäuferin Neslihan. Ich brauche einen Mantel für den Winter, aber mein Geld reicht nicht dafür. Ich habe meine Freundin gefragt, ob sie mir ihre Kreditkarte leiht, damit ich den Mantel auf Raten kaufen kann. Aber leider. Kreditkarten, Kontoüberziehungskredite und Ratenkauf nutzen viele Türken, um sich über Wasser zu halten. Umgerechnet über 70 Milliarden Euro an Schulden haben sie so schon angehäuft. Ewig gehe das aber auch nicht, sagt eine Rentnerin namens Belgin. Sie jobbt auf dem Markt, weil die Rente zum Leben nicht reicht. Meine Kreditkarte ist ausgereizt. Ich habe überall Schulden. Ich grübele ständig darüber nach, wie wir über die Runden kommen sollen. Uns fällt nichts anderes mehr ein, als uns immer weiter einzuschränken. Wir essen kein Fleisch mehr und nur den billigsten Fisch. In unserem Mietshaus gibt es Gasheizung, aber die macht keiner mehr an. Wir heizen alle mit Holzofen. Sparen, 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 sagt auch ein Marktbesucher namens Özgür.
Ich spare an meinem Sozialleben und gehe nicht mehr aus. Ich spare an der Ausbildung meiner Kinder, die bekommen keine Nachhilfe mehr. Wir versuchen alle zu sparen, wo es geht, aber wir schaffen es nicht mehr allein.
Allein habe man bei dieser Inflation keine Chance, sagt auch Murat, der Händler. Mindestens 2 bis 3 Personen pro Haushalt müssten arbeiten, damit es für Miete, Nebenkosten und Lebensmittel reiche. Und nicht nur das, fügt sein Nachbar Sedat hinzu.
Unsere Eltern schicken uns Lebensmittel aus ihrem Dorf. Sie schicken uns Käse und Joghurt und Butter. Anders würde es nicht gehen.
Umstehende Händler stimmen ein und zählen die Lebensmittel auf, die sie von Verwandten aus ihren Heimatdörfern am Schwarzen Meer, an der Ägäis und in Südostanatolien geschickt bekommen.
Joghurt, eingelegtes Gemüse, Honig schicken sie uns, Ziegenkäse, Tomatenmark, alles aus Eigenanbau.
Auf die Hilfspakete vom Land seien sie zum Überleben in der Stadt heute angewiesen, sagen die Männer. Dabei waren sie einst in die Stadt gekommen, um hier ihr Glück zu machen. Traurig sind sie darüber und ratlos, aber nicht aufgebracht oder wütend auf ihre Regierung. Anderswo auf der Welt sei es auch nicht besser mit der Inflation, berichtet das türkische Fernsehen immer wieder. Die Deutschen würden ihre Zahlen frisieren und in Europa seien die Regale leer. In der Türkei dagegen fehle es an nichts, sagt Staatspräsident Erdogan. Und zumindest ein Marktbesucher glaubt es ihm.
Ihr seid doch nur neidisch auf uns, deshalb sage ich euch nichts. Ihr seid nur neidisch.
Alltag in Zeiten der Hyperinflation. Susanne Güsten über die Sorgen und Nöte der Menschen in der westtürkischen Hafenstadt Izmir. Am Mikrofon für die Themen aus Europa war bis hierhin Andreas Noll. Ihnen noch einen schönen Tag.